Zu Gast Markus Brandstätter vom Verein Die drei Musketiere Reutlingen e.V. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Matze, vielen Dank für die Einladung, hallo.
Du warst schon mal da und hast den Verein vorgestellt vor eurer großen Hilfsaktion. Für alle, die das verpasst haben, nochmal, wir bringen sie auf den Stand. Was sind die drei Musketiere Reutlingen?
Die drei Musketiere Reutlingen sind ganz normale Menschen wie du und ich auch. Das ist die Claudi und die Bethül und ich. Wir, beziehungsweise wir drei, wir waren die Gründer. Und wir haben uns letztes Jahr im Herbst in den Kopf gesetzt, wir wollen irgendwie aktiv werden und haben dann verschiedene Möglichkeiten eruiert und haben dann tolle Leute aus Stuttgart kennengelernt, die Balkanroute Stuttgart. Und über die sind wir zu einem ganz tollen Verein, zu einer tollen Organisation in der Türkei gekommen, in Çeşme. Das ist die Initiative İmece Çeşme. Und die betreuen dort vor Ort in Çeşme Flüchtlinge, die dort quasi stranden, die auf ihrem Weg aus Syrien den Weg nach Europa suchen über die Küste. Von dort aus ist es so mit einer der kürzesten Wege nach Chios rüber. Und dort sind sehr, sehr viele Menschen gestrandet, aktuell dort in der Region etwa 200.000. Und dann haben wir uns entschlossen, darauf fokussieren wir uns und dort fahren wir hin und dort wollen wir helfen. Und sind dann im Juli dorthin gefahren für 14 Tage, haben Spendengelder gesammelt und haben dann dort für 3.800 € Lebensmittel gekauft und haben die dann jeden Tag auf die einzelnen Camps verteilt. Also dort sind sogenannte wilde Camps, die leben da nicht in einem großen strukturierten Lager, sondern in ganz vielen kleinen, mit 5 Familien oder mit 80 Familien. Und wir zusammen mit İmece, wir betreuen dort jetzt aktuell 510 Familien, das sind so rund 4.800 Menschen und davon etwa 1.200 bis 1.300 Babys und Kleinkinder. Und dann versorgen wir die dort mit Lebensmitteln und mit Hygieneartikeln, Damenbinden, Babywindeln, Babyshampoo. Solche Dinge sind auch wichtig und auch immer ein kleines Spielzeug auch für die Kinder dabei.
2 Wochen wart ihr dort unten und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Klar, ihr habt Geld, Spenden gesammelt, damit ihr irgendwie das machen könnt. Aber wie seid ihr so rangegangen auch an die Sache? Wie habt ihr ja euch auch mental auf diese Geschichte vorbereitet?
Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass die mentale Vorbereitung doch relativ schwierig ist, weil es dann doch irgendwie anders ist, als man sich es vorstellt in vielerlei Hinsicht. Vorbereitet haben wir uns so, dass wir uns natürlich viel mit den Leuten von der Balkanroute ausgetauscht haben, deren Aufgabe oder deren Ziel es ist, dort auch permanente, konstante Hilfe vor Ort mit Teams zu leisten. Und insofern gab es da Erfahrungswerte und da gab es dann einen regen Austausch und dann auch ein gutes Briefing sozusagen, eine gute Vorbereitung. Und wir haben ja dann im Laufe der Zeit auch den Gründer von İmece kennengelernt, Ali heißt er, und auch mit ihm ausgetauscht. Und so hat man sich dann versucht, da mental drauf vorzubereiten. Ansonsten war die Vorbereitung die, dass man den Rucksack packt und die Spendengelder mitnimmt und dann vor Ort aktiv wird.
Ihr habt euch dafür Urlaub genommen und quasi euren Urlaub mit Arbeit dann angefüllt.
Ja, im Prinzip ist es so. Also klar, wir haben unsere Urlaubstage dafür genommen oder geopfert oder wie man das auch immer nennen möchte. Mit Arbeit, ja, jein. Das ist eine Arbeit gewesen, die auch sehr erfüllend war, weil da unheimlich viel zurückkommt von den Menschen, die dort vor Ort sind. Und auch insgesamt war die Atmosphäre dort dann auch ziemlich schön. Also da waren auch noch ein paar andere Volunteers vor Ort. Das ist ein großes Haus, das quasi das İmece Headquarter ist. Da gibt es ein kleines Café. Hinten im Lager schlafen dann die Volunteers so zwischen den Säcken von Bohnen und Reis und den Windeln. Da sind dann Stockbetten aufgebaut und dann frühstückt man morgens gemeinsam. Und das ist dann alles in allem auch sehr schön. Also die Atmosphäre ist sehr schön und es ist eine tolle Familie. Alle helfen zusammen, kommen aus den unterschiedlichen Nationen, unterschiedliche Religionen und alle verfolgen dasselbe Ziel und das verbindet dann eben und das ist dann auch sehr schön.
Wie ging es los, als ihr angekommen seid? Seid ihr sofort mal dort dann hingekommen oder was war der Startschuss dann, Landung in Izmir oder
Izmir, wo? Genau. Ja, also wir sind, wir haben so einen Nachtflug genommen, weil die einfach günstiger sind. Und sind dann, ich weiß gar nicht mehr, glaube um 4:30 morgens in Izmir gelandet. Dann haben wir einen Transporter gemietet, den haben wir dann geholt. Und dann sind wir von Izmir nach Çeşme gefahren, sind dann am Morgen um 6 etwa angekommen. War dann ganz süß, die haben uns dann quasi schon erwartet und uns aufgemacht und wollten auch gleich Kaffee und Tee machen, aber wir wollten uns dann erstmal ein paar Stunden ausruhen. Und dann ging es mittags eigentlich gleich los. Also wir wollten gleich mit einsteigen. Und es läuft dann so ab, dass man eine Liste hat, in welche Region fährt man. Und auf dieser Liste steht dann auch genau, in der und der Region sind so und so viele Camps mit so und so viel Familien und Menschen. Und dementsprechend werden dann Foodpacks gepackt. Da kommen dann Reis und Öl und Bohnen und Nudeln und Bulgur und Hygieneartikel rein. Die werden dann gepackt, in den Transporter verfrachtet. Und dann geht's los. So ein kleiner Mini-Konvoi, 2 bis 3 Autos. Und dann fährt man in die Region und fährt die Camps ab. Und dann ging's gleich am ersten Tag los, ja.
Und dort dann der Eindruck vom ersten Camp, wie war das?
Ja, schon erschreckend. Also wir sind gleich den ersten Tag sind wir dann gleich in, ja, wie soll ich sagen, in eine etwas unangenehmere Gegend gekommen. Also das ist in Izmir, direkt war in Izmir, so ein Randbezirk. Und dort ist, da wird gerade irgendwie eine Autobahn gebaut, eine ziemlich große, irgendwie 8-spurig, 2x4. Und unter dieser riesigen Autobahnbrücke, da sind vereinzelt Camps. Und dort waren wir dann als erstes. Und ich habe das im ersten Moment so gar nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe das da ganz gut dann schon irgendwie weggedrückt, ne? Weil du irgendwie musst du ja dann auch dort funktionieren. Also es hilft ja nicht, wenn du da dann stehst und irgendwie in Tränen ausbrichst, sondern du musst ja dann arbeiten und den Menschen dort ist auch nicht geholfen, wenn da einer kommt, der dann in Tränen ausbricht. Da. Also man geht dann auf die Menschen zu und spricht auch mit ihnen und da geht es ja auch gar nicht nur darum, dass man Lebensmittel bringt, da geht es auch um soziale Kontakte, auch Aufmerksamkeit, Zuneigung und dann wird auch versucht, immer mit Zeit zu finden, um mit den Kindern zu spielen. Also so einen starken emotionalen Eindruck hatte ich beim ersten Camp nicht, sondern es war so ein starker visueller Eindruck. So diese emotionalen Eindrücke, die kommen dann später, am Abend dann oder wenn man wieder zurück ist.
Aber so erstmal unter einer riesigen Autobahnbrücke, Baustellen, Lärm, Dreck wahrscheinlich.
Genau, Hitze.
Hitze.
Ja, und das sind dann also natürlich keine irgendwie tollen Zelte, die man so vom Campingurlaub kennt, sondern da wird aus ganz notdürftig aus Plastikplanen, so diese blauen Planen hat man überall gesehen, mit ein paar Dachlatten und Seilen werden dann irgendwelche Zelte zusammengezimmert und irgendwo festgezurrt und da drin liegt dann irgendwie ein alter Teppich und 2, 3 Decken zusammengelegt und da schlafen und dort leben die Menschen. Die haben dann vereinzelt, haben sie Gasflaschen, kochen sie auf Gas, manche kochen auf Feuer oder auf Kohle. Dort gab es zum Beispiel auch keinen fließenden Wasserzugang. Also schon furchtbare Zustände, katastrophal. Ja.
Und wo holen die dann ihr Wasser? Wie waschen sie sich auch?
Ja, also dort in der Nähe ist ja dann eben Baustelle und da sind verschiedene Wasserleitungen irgendwie gelegt und da laufen die dann mit Kanistern hin und holen sich dort ihr Wasser, um sich zu waschen oder auch Wäsche zu waschen oder Tee zu kochen. Aber die Hygiene ist dann natürlich nicht das, was da vordergründig steht.
Die Ration, die ihr dann vorbeigebracht habt, wie lang reicht die?
Etwa eine Woche. Und das ist relativ wenig und diese Ration reicht etwa für eine Woche und die Touren werden so gelegt, dass man pro Station oder pro Point, haben wir immer gesagt, wir haben versucht, das Wort Camp zu vermeiden, je Point einmal die Woche vorbeizufahren.
Und ihr seid die Einzigen, die da dann hinkommen oder mit eben eurer Partnerorganisation?
Also IMECE vor Ort ist die einzige Organisation, die dort die humanitäre Hilfsleistung bietet in Form von Lebensmittel und Hygiene. Jetzt auch so ist auch so ein kleines weiteres Hygieneprogramm gestartet, wo man den Kindern auch das Zähneputzen zeigt und auch so ein bisschen anfängt, schon so ABC zu zeigen. Und dann gibt es noch eine Organisation aus der Schweiz, Medvent heißt die, die fahren dort auch einmal die Woche durch und versuchen medizinisch nur zu versorgen, weil die dort von staatlicher Seite gar keine Unterstützung bekommen und auch keine medizinische Versorgung haben.
Gäbe es für die Menschen die Möglichkeit, in irgendwie auch von der türkischen Regierung versorgte Camps zu gehen? Ist das eine bewusste Entscheidung oder auch eine aus der Not heraus ja sowieso?
Sowohl als auch. Also zum einen sind die Ressourcen gar nicht da, die Infrastruktur ist gar nicht gegeben für diese 2,8 Millionen Flüchtlinge, die in der Türkei sind. So viele Camps, große Camps gibt es nicht. Also es gibt verlässliche Zahlen, die sagen, dass maximal 10-15% der Geflüchteten, die in der Türkei sich aufhalten, in großen organisierten Camps leben. Der Rest sucht sich eben auf dem Feld oder an Randbezirken eine Bleibe. Einige suchen dann auch im sogenannten freien Wohnungsmarkt irgendwo ihre Chance. Also ich habe jetzt erst gestern gelesen, dass schätzungsweise 500.000 Geflüchtete zurzeit in Istanbul leben. Und allein in Izmir leben etwa 70.000 geflüchtete Syrer. Da gibt es auch so einen Randbezirk, einen Stadtteil, der heißt Basmane. Das ist sowieso ein syrischer Stadtteil. Und da sind jetzt aktuell 70.000 Geflüchtete auf dem sogenannten freien Wohnungsmarkt. Auch dort werden von uns Familien besucht, die dort leben und auch versorgt. Und da haben wir die Zustände dort auch gesehen. Also freier Wohnungsmarkt kann man das nicht nennen. Das sind heruntergekommene kleine Zimmer, Schimmel an den Wänden, auch Wasser, wenn dann vielleicht auf dem Hof. Und für horrende Mietpreise. Also das ist nicht so, dass sie da umsonst leben dürfen. Das ist extrem schwierig. Und vor allem auch, weil es viele Alleinerziehende, alleinstehende Frauen gibt, die ihre Männer auch bei einem Angriff oder im Krieg verloren haben oder auch auf der Flucht. Die leben dort alleine mit 2-3 Kindern in einem kleinen Zimmer. Und das ist höchst problematisch, weil die Frauen automatisch auch der Weg auch in die Prostitution vorprogrammiert ist. Die können sich dort die Mieten nicht leisten. Im Moment werden sie von Spendengeldern über Image und über uns unterstützt. Aber das ist sicher keine mittel- und langfristige Lösung.
Also es gibt dort auch ganz viele Profiteure, dann nochmal, die sich das Leid, die Notsituation auch zunutze machen?
Kann man so sagen, ja. Also es ist da nicht so, dass da aus Gutwill oder aus Menschenliebe oder humanitären Gründen den Menschen dort Obdach gewährt wird, sondern die werden dann für teuer Geld, werden die Räumlichkeiten vermietet.
Aus den Gesprächen mit den Leuten, die dort quasi leben müssen, welche Träume, welche Perspektive haben die denn so auch?
Also eine Perspektive ist ja was ganz Rationales und eine Perspektive haben die keine. Also definitiv haben die keine Perspektive. Träume haben sie sicherlich. Der Traum ist der, wieder nach Hause zu gehen, nach Syrien. Viele von diesen Menschen haben noch Verwandte dort in Regionen und Städten, die jetzt gerade auch, sieht man in den Medien, ganz massiv auch Luftangriffen ausgesetzt sind. Und die sind natürlich in Sorge und ihren Gedanken auch oft bei ihren Verwandten. Und die träumen davon, dass der Krieg schnell zu Ende ist und sie zurückgehen können, ihr Land aufzubauen. Das ist so ihr Traum. Aber die Perspektive, die sie jetzt, Stand heute haben, ist eine Katastrophe. Also es ist gleich null. Man sieht das auch bei den Männern. Sieht man ihnen das in den Augen einfach. Konnte ich das erkennen, dass sie sich, natürlich sind die froh, dass sie jetzt in Sicherheit sind und nicht von Assad-Regime oder von Fassbomben oder so in Gefahr sind und in Sicherheit leben. Aber die wünschen sich natürlich auch, dass sie ihrer Familie eigentlich ein besseres Leben hätten bieten können und haben sich sicherlich von ihrer Flucht auch irgendwas erhofft. Und das sieht man, dass da viel Leere entsteht. Und insofern ist auch aus einer politischen Sicht, ja, da die nächsten Jahre keine Perspektive in Sicht. Und das ist natürlich auch ganz, ganz höchst dramatisch für die vielen, vielen Kinder, die es dort gibt und auch für die Heranwachsenden, die jetzt dort leben. Also die 12-, 13-, 14-Jährigen, da ist es ja unmittelbar, dass man sich eigentlich Gedanken macht über einen Schulabschluss oder über eine Ausbildung. da ist gar keine Chance. Und auch die Kinder, die jetzt 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind, stelle ich mir natürlich die Frage, was für eine Zukunft haben die vor sich?
Können die irgendwie auch die Infrastruktur von dem türkischen Bildungswesen in irgendeiner Form nutzen?
Nein. Nein, also da gibt es keine Möglichkeiten, zumal die Infrastruktur auch gar nicht gegeben ist. Also die Ressourcen sind einfach auch nicht da. Also da fehlen Lehrkräfte, da fehlen Räumlichkeiten, da fehlt dann auch Hardware. Da gibt es keine Chance und da gibt es auch keine Unterstützung vom Staat, dass die in irgendeine Bildungseinrichtung hätten gehen können. Also das würde, gibt verschiedene Organisationen, die das schon auf die Beine gestellt haben, und wir planen das für die Zukunft auch, dass eben selbst organisierte Schulen platziert werden, wo die Kinder unterrichtet werden können.
In welcher Form, also viele, du hast vorhin auch gesagt, würden gerne weiter nach Europa kommen, sieht eher so aus, können nicht vor, können nicht zurück.
Ja, wobei es gar nicht so ist, dass viele nach Europa gehen wollen. Also viele, die dort sind, man muss es auch ganz klar trennen. Das ist alles mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden und natürlich auch mit einem lebensgefährlichen Aufwand. Und viele der Geflüchteten, die jetzt in der Türkei leben, die haben schlichtweg auch gar keine finanziellen Mittel mehr. Die hatten gerade so viel, dass sie von dort, wo sie kamen, es bis dorthin geschafft haben, weil diese Schlepperstruktur, die beginnt ja schon irgendwo mitten in Syrien oder in Afghanistan oder im Irak. Das ist ja nicht so, dass die an der Grenze erst oder am Seeweg erst beginnt, sondern dort wird schon mit dem Leid der Menschen Geld verdient. Und die werden dann dorthin geschleppt und hingebracht. Und dann sind die dort gestrandet. Die haben dann gar keine finanziellen Mittel mehr, um weiterzureisen. Und viele wollen es auch nicht. Also viele wollen nicht nach Europa. Die wollen, wie vorhin gesagt, am liebsten zurück und ihr Land wieder aufbauen.
Also eine, wie auch immer, wie lang auch immer geartete Überbrückung, bis Friede oder bis wieder eine Alternative möglich ist.
Ja, wenn man eine Überbrückung klingt für mich eigentlich eher nach einer kurzfristigen Lösung, aber das ist es natürlich nicht. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Zustand. Das ist ein extrem schwieriger Zustand. Die Menschen sind dort wirklich gestrandet und sitzen dort fest und wissen nicht, was tun. Also einige versuchen während der Erntezeit auf den Feldern irgendwie Arbeit zu bekommen. Das klappt dann auch vereinzelt. Die ziehen dann auch quasi mit den Ernteperioden, ziehen die dann auch weiter. Und aber dort verdient so ein Mann, der dort auf dem Feld arbeitet, der verdient dann für 14 Stunden Arbeit auf dem Feld bei 40 Grad im Schatten 8 Euro am Tag. Und damit kannst du eine 5- oder 6-köpfige Familie auch nicht durchbringen. Also das ist auch dann katastrophal.
Auch in der Türkei ist das natürlich, sind die Lebenshaltungskosten ja fast so wie hier.
Ja, jein. Gut, wenn man jetzt natürlich das Beispiel nimmt, was ich vorhin erzählt habe mit den Mieten, dann sind es horrende Mieten, ja. Natürlich sind Lebensmittel, die dort vor Ort angebaut werden, relativ günstig zu bekommen. Ja. Und es war dann auch ganz spannend oder sehr, sehr schön auch zu erfahren. Wir wurden dann an einem Abend von einer Familie dann auch zum Essen eingeladen. Die haben also darauf bestanden und da kann man nicht Nein sagen. Das ist dann auch ein Ehrverlust und eine Beleidigung. Und die haben dann das Wenige, was sie haben, dann auch mit uns geteilt. Und dann gab es Tomaten, Gurken und gefüllte Weinblätter. Ja, Dinge, die sie dort eben quasi pflücken können. Und aber auch wenn man dort einkauft, sind die klassischen Lebensmittel doch relativ günstig. Aber wenn du nichts hast, hilft dir auch das Günstige nicht.
Die drei Musketiere e.V. Hilfsorganisation aus Reutlingen nach dem Hilfseinsatz vor Ort in der Türkei in den wilden Points Camp. Warum ist Camp ein negatives Wort?
Ich für mich persönlich, ich empfinde es in der Tat gar nicht so sehr. Ich habe das übernommen von den Leuten von Image. Die haben immer von Points gesprochen und da ist auch ein Mann dabei gewesen, auch ein Syrer. Ganz, ganz toller Mann, der leider auch zwei Kinder verloren hat, dort bei einem Angriff, dann geflohen ist. Und Er spricht 4 Sprachen fließend. Er ist Diplom-Ingenieur, sitzt dort fest, jetzt mit seinen 2 Kindern. Und er hilft, fährt mit und übersetzt dann, weil er natürlich perfekt Arabisch spricht. Und von ihm habe ich das übernommen. Er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, Markus, we don't say camps, we say points. Und ich sagte, okay, dann übernehme ich das.
Ihr wart 2 Wochen lang in der Türkei und habt dort Hilfseinsatz geleistet. Das ist ja das ganze Elend, das du da siehst. Ne? Du hast gesagt, ne, du funktionierst dort, du arbeitest dort, aber wie gehst du jetzt auch im Nachhinein damit um? Jetzt, wo du wieder da bist, wie hat dich das verändert? Wie hat sich dieser Einsatz, diese Arbeit da auch auf dein Leben ausgewirkt?
Ja, es hat mich sehr verändert, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ich schon immer so ein Typ war, der es aus meiner Sicht positiv geschafft hat, immer wieder seine Perspektive auch zu verändern. Und jetzt hat sich meine Perspektive nochmal verändert auf sehr, sehr viele Themen in meinem Leben und auch auf die Welt. Und es hat lange gebraucht, bis ich hier angekommen bin, länger als ich dachte. Ich würde sagen, bestimmt 2, 3 Wochen, bis ich so halbwegs hier im Alltag wieder da war. Aber heute noch schweifen meine Gedanken eigentlich permanent dorthin und dorthin zurück. Und das ist auch was mir insofern jetzt viel Kraft gibt, um auch weiterzumachen. Also wir hören nicht auf. Ne? Wir haben jetzt diesen Verein gegründet und den gibt es jetzt. Und jetzt sind neue Projekte in Planung. Wir werden jetzt im November auch nochmal selber hinreisen für 3 Wochen diesmal. Da wird der Resturlaub dann vollends verbraten. Und es hat mich insofern verändert, dass es für mich eine große Aufgabe geworden ist, dort den Menschen zu helfen, den Menschen zu unterstützen, die Menschen zu unterstützen und weiterzumachen. Also das gibt dann, auch wenn es oft traurig ist, aber es gibt dann auch Kraft und Ansporn, weiterzumachen.
Wie war das, als du direkt wieder hier warst? Was war am schwierigsten hier wieder im Alltag?
Ja, das war natürlich, das war ein allgemeiner Kulturschock, total. Also es war erstmal auch visuelle Dinge, durch die Stadt zu laufen, durch unsere cleane und saubere Innenstadt, überall gepflegte Menschen, in Straßencafés sitzend und Proseccochen schlürfen, das ist alles wunderbar, das gönne ich den Menschen auch alles, aber es ist halt, es war ein irrer Kontrast, den ich verarbeiten musste und das war erstmal schon allein visuell schwierig und dann auch mit beruflichen Themen, mit denen man da so konfrontiert wird, also ich arbeite im Vertrieb und im Vertrieb geht es immer um irgendwie Umsatzwachstum und dann habe ich mir eben die Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt. Ne? Also dort unten sind kleine Kinder, 2, 3 Jahre alt, die dringend eine Operation bräuchten, weil sie sonst sterben und nicht operiert werden können, dürfen oder sie keiner operieren will, wie auch immer. Und hier hast du auf einmal das Thema, also ob du jetzt 1,5 oder 2% wächst. Und dann, das war dann schon schwierig für mich, so damit dann irgendwie klarzukommen. Ne? Die Prioritäten haben sich da irgendwie halt verschoben. Ne? Ich verstehe, und es ist auch in Ordnung, dass es Menschen gibt, für die dann eben diese 2% Wachstum wichtig sind. Mein Chef wahrscheinlich, dem ist das im Moment wahrscheinlich wichtiger, aber mir nicht mehr. Und deswegen hänge ich meine ganze Kraft, die ich habe, jetzt auch in den Verein und in neue Projekte.
Was hat dir geholfen, da wieder hier klarzukommen? Wie hältst du dich quasi, wie erhältst du dir auch dieses Positive?
Ja, also Gespräche einfach auch. Ne? Also das ging natürlich auch schon los vor Ort. Es ist so gewesen, dass wir so nachts um 12 etwa zurückgekommen sind. Immer so, man ist so im Schnitt etwa 12 Stunden unterwegs. Mittags um 12 geht's los, nachts um 12 kommt man zurück. Und Çeşme liegt ja nun direkt am Meer. Es ist ja eine Hafenstadt und ist auch eine Urlaubsstadt und da kann man dann nachts dann noch ein bisschen am Strand entlang laufen oder die Füße ins Wasser hängen oder noch irgendwo in der Bar ein Bier trinken mit den anderen und über das Erlebte reden, das hilft schon. Und auch zu Hause, dann auch meine Lebensgefährtin war ja auch dabei, die Betül. Und wir haben natürlich eigentlich jeden Abend darüber gesprochen und ab und zu auch mal geweint. Und das hilft dann und dann verarbeitet man das ganz gut.
Wie ist das denn dort, eine Urlaubsstadt? Da sind da Leute, die ganz normal Urlaub machen und nebendran sind die Leute, die quasi geflüchtet sind.
Ja, also nebendran nicht, nicht mehr. Es ist letztes Jahr im September etwa ging das los. So hat Ali uns das berichtet, dass er, also Ali hatte schon vor vielen Jahren das kleine Café, wo er Hilfsbedürftigen und Älteren kostenlos Tee und heiße Suppe gibt. Und eines Tages geht er nach Cheshmir rein und überall sind Flüchtlinge auf den Straßen. Die haben überall gelegen, geschlafen, dehydriert, gezittert, pertschnass. Und so fing das dort an. Und dann gibt es etwa 10 Kilometer außerhalb von Cheshmir gibt es einen Strand. Und an diesen Strand wurden die Geflüchteten dann von den Schleppern auch hingeschleppt und hingelotst. Das ging in wenigen Tagen so, dass dort über 50.000 Menschen an diesem Strand waren. Wir haben Bilder gesehen, Videos gesehen, die Ali gemacht hat. Und dort an diesem Strand ist eine alte Ruine. Da hätte sollen vor etwa 20 Jahren mal so ein 5-Sterne-Luxus-Resort entstehen sollen. Die Einheimischen dort nennen es die deutsche Stadt. Und die Baugenehmigung ist nie erteilt worden und wurde das Bauvorhaben gestoppt. Und dort haben die Geflüchteten ja quasi zum Glück auch Unterschlupf gefunden, weil es wurde ja dann auch kälter dort der Winter stand vor der Tür. Und wir waren zweimal dort, haben uns diesen Ort angeschaut. Das ist so ein beklemmender und bedrückender Ort. Überall sieht man noch die Spuren. Also da liegen überall Kleidungsstücke rum, Kinderschuhe, Dosen von Konservennahrung, Medikamentenschachteln, überall sieht man, wo Feuer gemacht wurde, um sich warm zu halten. Schwimmwesten liegen rum, Bootsreste liegen rum, Gummischlauchreste, also von Gummischlauchbooten am Strand. Also es ist ein unglaublich beklemmender Ort und da haben sich auch schlimme Dramen abgespielt, das hat Ali uns erzählt. Und zu der Zeit war es relativ nah dran, aber das wurde dann auch von der Cheshmir Regionalpolitik unterbunden und dann war ja irgendwann auch die Balkanroute zu und dann haben sich die Menschen, die dort waren, die haben sich dann eben aufs Land oder nach Izmir verteilt. Also wir sind dort in diesen 14 Tagen etwa 2.500 Kilometer mit dem Auto gefahren und diese Points sind so im Umkreis von 300 Kilometer verteilt. Also das ist jetzt nicht unmittelbar daneben und in Cheshmir, ja, ist eine Urlaubsstadt, da sind sehr viele wohlhabende Urlauber auch aus Istanbul. Und da sieht man schon, da ist schon auch recht viel Geld in dieser Stadt. Also toller Yachthafen und da in Cheshmir selber wird man mit der Situation nicht konfrontiert.
Das ist alles in der Umgegend und dort sind sie aber auch, das sind ja keine offiziellen Camps, sondern das ist alles illegal. Wie haben die sich jetzt miteinander arrangiert oder inwiefern gibt es da auch noch Repression von der türkischen Polizei?
Also es gibt immer mal wieder Repressionen von der türkischen Polizei. Beispielsweise war in der Gegend von Torbale waren bis vor kurzem noch etwa 3.000 Geflüchtete verteilt um die Stadt herum auf verschiedenen Points. Und eine andere Hilfsorganisation aus München, die dort sehr viele und sehr tolle Arbeit geleistet hat, die war so präsent, dass sie auch sehr viel Medienwirksamkeit dadurch erreicht hat. Und das hat dann leider zu einer Kontraproduktivität geführt, dass dadurch eben dann auch die Polizei und die Kommune und die Politik aufmerksam wurde und die wurden dann dort vertrieben. Also ich will jetzt nicht sagen mit Gewalt, aber nicht freundlich. Und die mussten dann dort weg.
Von dem her ist die Taktik dann von euch und auch von euren Partnern eher ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit, das zu machen?
Ja, man versucht natürlich die Waage zu halten, aber man braucht auch die Öffentlichkeitsarbeit und man braucht auch die öffentliche Unterstützung. Also auch wir sind natürlich auch von Spendengeldern abhängig und darauf angewiesen. Und insofern wäre es auch nicht klug, sich jetzt da nur im Untergrund zu agieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dort dann groß mit Fernsehteams von Point zu Point oder so fährt. Also insofern bleibt man da ein bisschen unterhalb des Radars. Wobei Imece ist auch ein türkisch eingetragener Verein, ein offizielles Dokument oder eine offizielle Erlaubnis hat, um den Geflüchteten Hilfe leisten zu dürfen. Also das ist alles legitimiert.
Also die Camps sind nicht legal, aber die Hilfe für die illegalen Camps, die ist legal.
So ist es, ja, so ist es. Wobei auch da witzigerweise gibt es natürlich auch Camps, in denen nicht nur syrisch oder irakisch-afghanische Flüchtlinge leben, sondern auch kurdische Flüchtlinge oder auch einfach kurdische kurdischstämmige Türken mit türkischer Staatsbürgerschaft, die einfach arm sind. Und da gibt es Camps, da wohnen die gemeinsam. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an ein Camp. Ich weiß nicht, warum die anderen nannten das immer der Jungle, ähnlich wie dort in Calais. Ich fand es nicht junglig, ich fand es toll dort. Und dort leben also auch Kurden und in verschiedenen anderen Points auch oder Camps. Und da war es nicht erlaubt, Hilfe zu leisten. Wir haben es aber trotzdem gemacht.
Und wie läuft es dann ab?
Genau gleich wie in den anderen Camps auch. Also es ist natürlich so, dass man da doch, wie du sagst, ein bisschen unauffällig ist. Also wir tragen sonst so leuchtende Warnwesten, dass man uns als NGOs identifizieren kann. Aber in diesen Points dann nicht. Da werden dann keine Warnwesten angetragen. Und da ist alles auch ein bisschen hektischer. Da geht es ein bisschen schneller und alle sind ein bisschen nervöser und man hält mehr die Augen offen. Denn würde Polizei kommen, würden sie uns verhaften. Also, oder zumindest würde vielleicht Ali die Lizenz entzogen werden. Also es gäbe auf jeden Fall massiv Ärger. Und das nimmst du aber in Kauf, weil für uns war es wichtig, eben keine Unterschiede zu machen, also schon gar keine Unterschiede zwischen Arm und Arm und auch keine Unterschiede, wer kommt woher, sondern die haben die gleiche Hilfsbedürftigkeit wie alle anderen auch. Und zum anderen kannst du das auch gar nicht umsetzen. Du kannst nicht zwei Drittel in dem Camp den Menschen was geben und den anderen nicht. Das würde dann auch zu Konflikten innerhalb des Camps führen. Und insofern, für uns war es egal, wer kam, wer kommt woher. Wir wussten, dort sind beispielsweise 85 Familien, also haben wir 85 Packs gemacht und haben die 85 Packs auch verteilt.
Aber die türkischen Behörden wollen eigentlich da eine Zweiklassengesellschaft unter den Geflüchteten oder unter den Armen herstellen.
Ja, also der türkische Staat unterscheidet zwischen Arm und Arm. Und insofern ist dann der arme Geflüchtete etwas privilegierter als der arme Kurdische, kurdischstämmige. Ja, also denen darf nicht geholfen werden.
Was haben die, habt ihr darüber geredet, auch über diesen internen Konflikt in der Türkei? Gab es da Stimmen?
Ja, relativ wenig. Also Ali hat ein bisschen davon berichtet, dass es eben für ihn ein Problem ist, weil er da immer sehr auf der Hut sein muss, dass er da mit den Behörden kein Ärger kommt. Aber mit den Leuten, mit den Menschen, die dort in den Camps wohnen, haben wir da nicht drüber gesprochen. Also da ist dann auch nicht die oberste Prio, da über politische Begebenheiten zu sprechen, sondern da geht es dann, wenn die Zeit da ist, dann sitzt man vielleicht noch da und trinkt einen Tee und dann geht es um soziale Nähe, um Austausch, um Aufmerksamkeit, ein bisschen Zuneigung und ja. Ach ja, was natürlich auch ganz toll war, es gibt eine spanische Clownsgruppe, Contaminando Sonrisas heißen die, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, und dort Krisenregionen besuchen, und die waren auch in Idomeni und die waren in Burkina Faso und die haben uns eine Woche lang begleitet. Also die sind bei uns gewesen mit in Çeşme, drei Jungs, wunderbare Menschen. Da ist jetzt eine tolle Freundschaft draus entstanden und ich versuche die Jungs auch nach Deutschland zu holen und wir wollen hier vielleicht die eine oder andere Sache machen. Und die waren dann auch dabei und das war dann natürlich dann auch ganz toll. Also die haben den Menschen dann auch geholfen, so ein bisschen aus ihrem Alltag auch mal rauszufliehen. Ne? Das war nicht immer einfach, weil die sehr schüchtern sind und sehr zurückhaltend. Und auch für die Clowns war es oft schwierig, da ihre Arbeit zu machen, weil auch die Zeit oft gefehlt hat. Ne? Aber es war ganz toll. Und wenn die dann da auch noch da waren, dann ging es mehr um diese Dinge, also nicht um politische Diskussionen.
Was hatten die an, die Clowns? Wie sahen die aus? Also und wie eben was wie sah das Programm dann auch aus?
Ja, also wie das Programm aussah, das ist natürlich recht schwierig zu sagen. Also die Jungs waren halt gekleidet wie Clowns, eine rote Nase und irgendwie lustige Kleider an, so irgendwie die Hose bis hoch zu den Brustwarzen hochgezogen. Also aber relativ minimalistisch. Und die hatten dann so einen kleinen Lautsprecher dabei, da steckte irgendwie ein USB-Stick Musik drin und dann sind die aus den Autos raus oder aus dem Auto raus und haben das Lautsprecherchen angemacht und haben dann ihre Show gemacht, unterschiedlicher Art. Also die haben uns zum einen auch ganz toll geholfen, den Kindern auf spielerische Art und Weise das Zähneputzen zu zeigen oder sie haben dann, ich nenne es jetzt mal salopp, einfach Faxen gemacht oder haben dort, wo mehr Zeit war, es gab ein ganz großes neues Camp, wo wir das erste Mal waren. Dort hatten wir relativ viel Zeit, weil wir da auch Bestandsaufnahme gemacht haben, saßen dann mit den Menschen dort zusammen im Schatten und die haben dann erzählt, wie viele Leute sind da, wie viele Kinder, was braucht ihr, dass man für die nächste Tour die mit einplant. Und da war relativ viel Zeit und dann haben die so auch so Slackline-Geschichten gemacht oder so Spaßtau ziehen und mit Reifen jongliert und die irgendwie versucht, die Kinder mit einzubauen. Also sensationelle Arbeit.
Contaminando sonrisas, ja. Heißt verseuchen mit Lächeln sozusagen.
Ja, ne? so ähnlich.
Also da auch ein bisschen Freude reinzubringen, ist deren Auftrag, auch wenn eigentlich alles hoffnungslos und trostlos ist.
Das ist absolut deren Auftrag. Also es ist, finde ich, eine ganz wunderbare Gruppe, die da ganz Tolles leistet. Und da ist auch ganz viel Ideologie, steckt da auch dahinter. Und die leisten da ganz tolle Arbeit, um eben wirklich diesen Menschen, denen es so schlecht geht, ein Lächeln zu schenken. Das ist ihr Auftrag, ja.
Und für euch hat es dann auch nochmal zu einem gereicht.
Ja. Also das war natürlich super. Das hat sich auch alles super ergänzt. Wir hatten ja auch für die Kinder dann immer irgendwie noch ein Spielzeug dabei, wobei manchmal ist das Wort Spielzeug fast schon übertrieben. Also man konnte diesen Kindern mit einem einfachen Luftballon so eine Wahnsinnsfreude machen. Das ist unfassbar gewesen. Und wobei es da manchmal so ein bisschen Konkurrenz gab. Die Clowns haben dann immer gesagt, Markus, jetzt noch nicht die Luftballons aufblasen. Lass uns erst die Show machen. Ne? Weil manchmal die Luftballons interessanter war als die Clownshow.
Die Unterstützung läuft weiter mit euren Partnern vor Ort, aber ihr habt noch ein paar ganz neue Ideen jetzt auch bekommen.
Ja, wir haben neue Ideen bekommen, dadurch einfach auch, dass man die Situation vor Ort sich betrachtet und ich habe es vorhin ja auch ein, zweimal erwähnt, diese Perspektivlosigkeit, die die Menschen dort haben und da wollen wir gemeinsam mit Image vor Ort einen Weg finden, wie wir zumindest so ein kleines Stück weit Perspektive bieten können. Und da sind für uns eigentlich zwei Bereiche im Fokus. Das sind zum einen die Kinder, für die es ganz, ganz wichtig ist, erstmal die türkische Sprache zu erlernen. Das ist das eine. Und das zweite natürlich auch diesen Kindern mal wieder auch einen normalen und strukturierten Tagesablauf, normaleres Leben geben zu können. Und da ist in Planung jetzt im ersten Schritt eine, wir nennen es Mobile School, zu errichten. Da werden wir, sobald die Spendengelder zusammen sind, werden wir Image helfen, einen kleinen Bus zu kaufen, mit dem man dann die Points abfährt und erstmal im ersten Schritt vor Ort Unterricht hält. Da gibt es in Cheshme auch schon ein, zwei pensionierte Lehrer, die das Projekt ehrenamtlich dann unterstützen und so den Kindern sie langsam auch an Schule und an so eine Struktur heranführen. Und im zweiten Schritt soll dann in der Nähe von Izmir eine Immobilie angemietet werden mit mehreren Räumen, wo dann eben Klassenzimmer entstehen und auch die Möglichkeit, dass die Kinder dort übernachten können. Und dann sollen die mit dem Bus von den Camps abgeholt werden und dann für etwa 4 Wochen dort bleiben, Unterricht erfahren, die türkische Sprache lernen, Bildung erfahren und eben auch ein normales Leben führen können. Also auch Freizeitaktivitäten, ob das jetzt Sport ist oder einfach mittags mal nur spielen oder an den Strand gehen zum Schwimmen. Das ist so das eine, was wir jetzt ganz viel Kraft reinstecken und da schon die ersten Schritte sind auch schon getan und das soll weitergetrieben werden, das werden wir auch. Und das zweite ist, ich habe vorhin auch kurz drüber gesprochen, es sind die Frauen, die dort ja alleinerziehend, alleinstehend leben, ein würdeloses Leben führen. Von einigen Fällen wissen wir schon, dass eben der Weg in die Prostitution auch schon da ist und das gilt es mit aller Kraft auch zu verhindern und da ist jetzt ein Projekt geplant, wie wir den Frauen die Möglichkeit geben wollen, in Beschäftigung zu kommen und ihnen so auch ein Stück weit auch ihre Würde zurückzugeben und da werden wir jetzt in nächster Zeit immer mal wieder eine Nähmaschine kaufen, eine ist schon da, geplant sind 10 Nähmaschinen und dann wollen wir aus nachhaltigen Stoffen sollen dann im ersten Schritt erstmal Taschen und einfache Oberteile genäht werden. Und es gibt ein ganz, ganz tolles, traditionelles türkisches Druckverfahren. Da werden aus handgeschnitzten Lindenholzstempeln werden die Textilien mit Ornamenten bedruckt. Und das soll dann gemacht werden. Und wir versuchen dann hier Abnehmer für diese Produkte zu finden. Und damit wollen wir dann langfristig das Projekt auch in die Richtung bringen, dass es sich irgendwann auch selbst finanziert, weil wir natürlich ganz große Angst haben, dass die Spendengelder irgendwann abreißen und dann können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und insofern ist es ganz wichtig, zum einen eben da den Frauen ihre Würde zurückzugeben, sie in Beschäftigung zu bringen, den Kindern die Möglichkeit auf Bildung zu geben und dann langfristig das Projekt auch idealerweise Non-Profit versteht sich, aber das Projekt dann langfristig selbst tragend auf die Beine zu stellen.
Neue Einnahmequellen auf jeden Fall zu finden auch.
Ja.
Wie sieht es aktuell aus? Wie ist der Spendenfluss bei euch? Wie war es jetzt quasi vor der Reise? Wie ist es nach der Reise? Ist es immer so stetiger Tropfen oder gibt es immer so Spitzen?
Es sind Spitzen, es sind Wellen, ja. Es war vor der Reise, waren wir ganz happy über die Spenden, die gekommen sind. Also wir konnten dann insgesamt für 4.100 Euro haben wir Spendengelder dann gesammelt und konnten die dann auch einsetzen. Für 3.800 haben wir Lebensmittel gekauft und für 300 haben wir Spielsachen gekauft. Und auch während der Reise kamen immer wieder Spenden. Und dann nach der Reise ist es dann weniger geworden. Und jetzt, wo die nächste Reise ansteht und wir heute auch auf betterplace.org eine Spendenverdoppelungsaktion haben, hoffen wir natürlich, dass heute auch noch mal ein bisschen was passiert. Also falls da jemand spenden möchte, betterplace.org, Projekt 43306, das ist unser Projekt. Und da werden die Spenden automatisch verdoppelt. Da hat das Bundesministerium des Innern auch einen Topf für aufgemacht. Und wir sind mit ausgewählt worden, freuen wir uns riesig drüber und hoffen dann natürlich auch wieder auf den Spendenfluss. Aber es hängt ganz davon ab, auch wie stark wir in die Öffentlichkeit gehen. Und man muss schon erkämpfen um die Spenden, das ist klar.
Wie seid ihr da reingekommen jetzt bei dieser Verdoppelungsaktion? Habt ihr euch da beworben oder?
Nein, also wir haben ganz zu Beginn schon Anfang des Jahres auf betterplace.org eine Projektseite erstellt. Ich wiederhole gerne nochmal, das ist das Projekt 43306.
Aber man findet es auch über Musketiere, oder?
Man findet es auch über unsere Homepage 3-musketiere.info. Da findet man sowieso sehr viele Informationen über uns und über geplante Projekte. Und da gibt es auch den Link zu der Plattform, die heißt Zusammen für Flüchtlinge. Und wir wurden da ausgewählt von Better Place. Also wir haben irgendwann, habe ich eine E-Mail bekommen, hallo lieber Markus, du wurdest ausgewählt, du bist dabei. Und juhu, toll.
Also an diesem Freitag, denn ab 15 Uhr, wenn man da spendet, dann wird es automatisch verdoppelt nochmal. Also kann man mehr anrichten mit seinem jeweiligen Euro. Weitere Aktionen? Ihr geht im November wieder hin. Ist jetzt auch erstmal ein bisschen ruhiger dann?
Na, ich, es ist, also ruhiger meinst du dort vor Ort?
Nee, eher bei euch gerade jetzt.
Nee, es ist gar nicht ruhig. Also wir sind ziemlich eingespannt und würde ich auch gerne hier loswerden, falls jemand Lust hat, uns irgendwie zu unterstützen oder mitmachen möchte. Also er darf sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jede helfende Hand auch. Vielleicht einfach mal auf die Homepage gucken, 3-musketiere.info. Und da vielleicht über das Kontaktformular, also würden wir uns freuen, weil die Projekte, die jetzt anstehen, nehmen viel Zeit in Anspruch. Und da ist also nicht gerade wenig los. Und auch vor Ort ist sicher, wenn wir im November dort sind, nicht wenig los, weil aktuell ist es leider wieder so, dass wieder Schlepper die Geflüchteten an die Küste fahren und im Moment so etwa pro Tag zwischen 100 und 200 dort ankommen, die nach Chios übersetzen wollen. Und insofern bereiten wir uns da dann diesmal auch auf andere Dinge nochmal vor, weil die Überfahrt eben übers Meer auch sehr gefährlich ist.
Und wenn im November dann das Mittelmeer nochmal wilder ist,
genau,
dann wird das ja auch viel gefährlicher.
Das wird absolut gefährlicher und das nimmt dann vielleicht nochmal eine andere Perspektive oder eine andere Richtung der Arbeit vor Ort an. Ich hoffe es natürlich nicht, aber im Moment wissen wir sind stetig in Kontakt mit Image vor Ort, dass im Moment etwa so 2 Boote pro Tag übersetzen und entsprechend auch wieder Geflüchtete dorthin geschleppt werden.
Die dann neu ankommen, wo dann die Lager auch größer werden oder neue Lager auch entstehen in der Gegend?
Absolut, also die Lager werden jetzt wieder größer, zumal habe ich vorhin auch kurz erzählt, dass die Menschen teilweise mit der Erntezeit mitreisen und jetzt ist Erntezeit zu Ende. Die kommen jetzt dort wieder an ihren quasi Ursprungspoint zurück. Und auch, wo ich vorhin erzählt habe, Torbala, wo die 3000 Menschen gelebt haben, auch dort sind jetzt wieder einige wieder zurückgekommen. Also es werden mit Sicherheit mehr sein, als es jetzt im Sommer war.
Und so wie die Situation in Syrien ist, wird es da auch nicht abreißen, glaube ich, dass die Leute versuchen, ja, ihr Leib und Leben zu retten.
Nein, absolut nicht. Also die Situation in Syrien, in den Städten, weiß jeder, Aleppo, auch Damaskus, wird massiv bombardiert und das fördert natürlich wieder mehr Menschen auf die Flucht.
Vielen Dank, Markus, dass du da warst für diese wichtigen, ernsten Worte und auch Aktionen. Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte.
Danke, Matthias.